Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast Folge 17, und selten habe ich den Namen für eine Folge sofort gehabt, als das Spiel vorbei war. Willkommen zum Worum Podcast Winning Ugly. Hallo Thomas.
Winning ugly, aber winning immerhin.
Ja, genau. Und das ist alles, was zählt, aber darauf gehen wir gleich erstmal ein. Wie geht's dir jetzt nach dem Wochenende? Wir haben die ersten drei Punkte dieser Saison.
Wir haben die ersten drei Punkte, wir haben die erste Erleichterung und wir haben auch vor allem das erste Mal das Gefühl, dass wir nicht das ganze Jahr gegen den Abstieg spielen werden.
Hast du das Gefühl jetzt schon?
Nein, sondern dass es durchaus Mannschaften gibt in der Liga, die wir schlagen können, wenn auch nicht schön.
Naja, wer 1-4 gegen Hoffenheim verliert, der darf erstmal nicht von der Meisterschaft reden.
Ja, das ist so. Ich denke auch, dass ich auch das 1-4 gegen Hertha jetzt nach dem zweiten Spieltag, es relativiert sich alles, ne?
So ein bisschen.
Hertha kriegt eine Klatsche gegen Frankfurt zu Hause. Die Bayern, von denen alle letzte Woche dachten, die marschieren so durch, gewinnen mindestens 8-0 jedes Spiel. Verlieren das erste Mal, verlieren auch verdient das erste Mal. Dortmund strauchelt. Also, es ist eine Menge drin. Und wir haben schon zwei Trainerentlassungen.
Ja, stimmt. Ja,
gerade stimmt. Eben, jetzt ist Montagmittag, 13 Uhr, wurde die zweite bestätigt, Wagner und Bayer Lorzer. Ja.
Ja, das zeichnet sich ab, ne?
Ordentlich was los in der Liga.
War es unsere Schuld mit Wagner? Nur ein bisschen, oder?
Ja, was heißt uns? Unser Verdienst vielleicht, würden Schalke-Fans sagen.
Ja, ich kenne auch ein paar, ja.
Gut, okay, es war vielleicht insofern unser Verdienst, als dass er bei einem 1-3 gegen Bayern oder Dortmund noch eine Schonfrist gekriegt hätte vielleicht, aber ja, 1-3 gegen Werder.
Das ist dann auch schon mal ein Grund zu fliegen.
Ich wollte gerade sagen, also dass, wenn schon am zweiten Spieltag Schicksalsspiel ist und du das dann verlierst zu Hause, ja gut, was willst du machen?
Es gab nicht wenige Kommentatoren, die das Gleiche über Florian Kohfeldt sagten, Schicksalsspiel auf Schalke.
Ja, es gab auch einige Kommentatoren hier, die das nicht mehr ausschließen wollten. Ja, nee, stimmt. Aber ich meine, ich denke, Kohfeldt hat sich jetzt erstmal seine Position wieder ein bisschen gestärkt. Ne? Winning ugly, okay, hat er danach auch gesagt. Das war jetzt natürlich noch kein Zauberfußball. Aber was man ja wirklich auch positiv anmerken muss und als gute Sache mitnehmen kann, war winning ugly, aber es war fighting. Ne? Also es war wirklich, sie haben sich wirklich reingeschmissen, das, was gegen Hertha im ersten Spiel noch ein bisschen fehlte. Der Einsatz war auf jeden Fall da. Und, wenn ich das noch kurz anmerken darf, was war denn da los? Zwei Standardtore?
Nein, drei.
Drei, ja gut.
Der Elfmeter ist ja auch noch ein Standard.
Gut, einen Elfer haben wir auch die letzten Jahre ab und zu mal reingeschossen. Aber ey, das waren Kopfballtore nach Ecken. Ja. Was ist denn hier los?
Ja, wie gesagt, also auch, aber muss man dann auch sagen, da sah Schalke schon stark aus wie Werder aus der vergangenen Saison, ne? Also zuordnungstechnisch, hei.
Also das zweite von Füllkrug, klar, war eine schöne Flanke, ein schöner Freistoß, glaube ich, ne, von Lotte.
Ja, genau. Mhm.
Ne, aber ey, wie frei ist denn bitte Lücke da? Und dahinter steht ja auch noch Theo, der hat ja auch schon den Kopf unten, um den Ball einzunehmen. Der ist auch komplett frei.
Ja, vor allem, die laufen ja, glaube ich, mit vier oder fünf Leuten läuft Werder in den 16er. Und von diesen vier oder fünf Leuten haben gefühlt drei oder vier keinen direkten Gegenspieler. Die hängen alle 1-2 Meter hinten dran.
Es ist so schön, mal auf der anderen Seite der Analyse zu sitzen.
Ja, ich hab's schon während des Spiels, hab ich's schon getwittert. Funktionierende Standards, what the fuck?
Ja, was ist denn hier los?
Ja,
Lücke, Bombe.
Ja, also eins nach dem anderen, ne? Wir sind ja jetzt schon mittendrin in der Analyse, aber ich möchte ganz gerne nochmal auf diesen Aspekt Winning Ugly zurückkommen. Mhm. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, sag mal, wie du das siehst. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, direkt nach dem Spiel und auch während des Spiels gab es sowohl bei Twitter als auch im Forum wirklich schon wieder viele Leute, die an diesem Ergebnis an sich mehr oder weniger kein gutes Haar gelassen haben, einfach weil Werder immer noch nicht das Feuerwerk abbrennt, Zitat Ende. absolut überhöhter Anspruch und kann man überhaupt nicht erwarten, oder?
Immer noch nicht, dass Feuerwerk abbrennt. Ja, ich weiß nicht, ob das die Anspruchshaltung sein sollte, mit der Werder-Fans jetzt in die neue Saison gehen.
Ja.
Ne, klar, also was ich total nachvollziehen konnte, war die Kritik nach dem Hertha-Spiel, obwohl ich ja da die Truppe auch noch verteidigt habe, wo ich fast im Erdboden versunken bin dann am Freitagabend, als Hertha dann eine Schraube zu Hause ging. Aber das ist ein anderes Thema. Da konnte man sich noch beschweren, denke ich, darüber, dass da vielleicht nicht genug Einsatz war, ne? Dass da nicht genug Präsenz war, nicht genug Wille war oder zu viel Verunsicherung. Ich fand jetzt auf Schalke, da, ich meine, was kannst du nicht erwarten, dass das auch 8-0 ausgeht, denke ich.
Ja, eben. Nee, und vor allem aber auch leistungstechnisch, ne? Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du gerade, wenn du aus so einer Horrorsaison kommst und dann das erste Spiel wirklich gleich wieder verlierst, dann kannst du als Fan einfach nicht erwarten, dass eine Mannschaft in Spiel 2 den Schalter umlegt und dann ein absolutes technisches und fußballerisches Feuerwerk abbrennt. Ich glaube, dass es nur so funktioniert. Du musst dir einfach das Selbstvertrauen erstmal über Ergebnisse holen. Ja, wenn du den ersten Schritt machst mit einem Sieg auf Schalke, zugegebenermaßen gegen einen wirklich vollkommen orientierungslosen Gegner, dann musst du halt eben den zweiten Schritt gegen Bielefeld machen, toi, 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 und dir ein kleines Stück weiter Selbstbewusstsein holen. Und dann musst du den Schritt gegen Freiburg bestätigen. Und irgendwann kommst du dann an einen Punkt, wo die Automatismen wieder greifen, weil du mehr Selbstvertrauen hast. Und dann kommt auch der Fußball wieder, glaube ich. Ich glaube, es geht jetzt wirklich nur Woche für Woche. Und deswegen bin ich jetzt erstmal absolut zufrieden mit der Art und Weise. Über die Art und Weise können wir sprechen. Aber wir haben jetzt diese 3 Punkte auf dem Konto. Und das ist jetzt erstmal, um auch Ruhe zu haben diese Woche, glaube ich, total viel wert.
Ich denke auch, dass die Art und Weise nicht schön, aber hart erarbeitet, mit der Art und Weise, dass man damit auch schon sehr, sehr zufrieden sein kann. Ja, das Ergebnis stimmt und man darf auch nicht vergessen, Schalke war auch ein angeschlagener Boxer. Ja, standen da, kamen auch auf den Platz und haben gesagt so, ey, das ist Werder, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, sollen wir das erste Mal wieder ein Spiel gewinnen seit Januar? Entschuldigung. Aber ne, so, und insofern war das nun nicht so leicht auch für Werder erstmal. Ne, und was, da kannst du nicht anfangen, Zauberfußball zu spielen von Anfang an. Weil wenn du dann dir einen fängst von Schalke und sei es noch so unglücklich oder typisch wie letztes Jahr nach einer Ecke oder was weiß ich, irgendwie unglücklich fällt uns einer rein, so wie das gegen Hertha war, dann machst du die halt wieder stark und das musst du halt verhindern. Ne? Und gerade nach dem Hertha-Spiel, wo sie sich vielleicht zu viel spielerische Elemente schon zugetraut haben, war es doch, fand ich, extremst angebracht, erstmal Handwerk auf den Platz zu bringen. Ja.
Und wenn wir uns die Strohhalme suchen wollen, dann sind es doch zumindest die kleinen Strohhalme nach der Rückkehr aus der Kabine, eine Druckphase von Schalke, die Werder relativ unbeschadet überstanden hat. Klar, 2-3 große Schalke-Chancen, aber sie brechen nicht ein, weißt du? Und der Elfmeter, der kommt in einer Situation, die Werder wirklich versucht, klug zu spielen, weil das ist ja die Spielverlagerung von rechts auf links, dann der überlegte Pass von Davy auf Ludde, der den Ball in die Mitte gibt, dass Kabak dann da hingeht wie ein Holzfäller, geschenkt.
Ja.
Aber lass uns doch mal eben ganz kurz einen Blick, weil das war nämlich in der Tat jetzt von unserer Seite eine desaströse Leistung, muss man schon fast sagen. Wenn wir mal zum einen auf unsere neuen Rubriken Rate die Aufstellung und denk, wie die anderen denken, guckt. Fangen wir doch mal mit der Aufstellung an. Da lagen wir, man kann mit Fug und Recht sagen, ziemlich daneben.
Du musst mich kurz auf den alten Stand bringen. Ich hab so viel getrunken diese Woche. Ich weiß nicht. Ja. Nee, wieso? Weil, also ich weiß nur ganz sicher, einen Boom habe ich nicht erwartet.
Nee, und wir hatten auch ehrlich gesagt beide gedacht, dass Friedel draußen bleibt und Milos reinkommt. Dafür ist der Captain draußen geblieben und Milos ist reingekommen.
Ja.
Dann hatten wir damit gerechnet, dass Chong spielt. Der spielte nicht. Gut, das war dann ein Boom. Wir waren uns unsicher, ob Fülle oder Selke spielt. Frage hat Niklas Füllkrug in beeindruckender Art und Weise dann beantwortet. Warum? Ja. Also im Großen und Ganzen muss man schon sagen, das war jetzt einschätzungstechnisch eher Griff ins Klo. Aber okay, wenn das dabei rauskommt, dann liege ich gerne immer falsch.
Und ich sag's mal zu unserer Verteidigung, diesen Vorausblick haben wir auch letzten Sonntag gemacht. Ja,
das stimmt. Ja, das stimmt.
So, vielleicht sollten wir da nochmal drüber nachdenken, ob wir da nochmal ein kleines Worum-Podcast-Update am Freitag nochmal raushauen, also, mit der Ding. Aber das sollten wir intern klären, denke ich.
Genau. Aber ja, schön, dass du es hier öffentlich schon mal anteaserst. Der Erwartungsdruck.
Aber wir lagen insofern nicht so schlecht, als dass wir, glaube ich, beide gesagt haben, dass wir auf Schalke gewinnen.
Ja, genau. Und wenn ich nochmal daran zurückerinnere, von wegen Being David Wagner, mag gut sein, du hast unter anderem spekuliert, er wird wahrscheinlich schon an die Ehre appellieren, hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Und zwei Stürmer stimmte, ne? Dass er mit zwei Stürmern spielen wird?
Ja.
Hat er, ne? Mit Uth und mit Paciencia?
Richtig.
Und dass sie um Kontrolle im Mittelfeld bemüht waren, kann man ihnen sicherlich nicht absprechen. Funktioniert hat's dagegen null.
Nee, und ich würde das mal ganz einfach festmachen an der Personalie Bentaleb.
Ja,
Alter, den ich auch mal für einen guten Spieler gehalten habe. Aber dass er den gebracht hat von Anfang an, spricht dafür, dass wir recht hatten, dass er um Kontrolle bemüht war, ja, dass er auch davon ausging, mit Bentaleb jemanden zu haben, der das Mittelfeld kontrollieren kann, der die Leute stellen kann, der die vernünftigen Pässe spielen kann. Ist ein nachvollziehbarer Gedanke, aber Alter, war der schlecht?
Alter, war der schlecht.
Oder? Das ist ja wirklich selten, dass einem bei einem Bundesligaspiel auf dem Niveau, dass da einer so abfällt.
Ja, wirklich krass. Muss ich auch sagen. Es gab eine Szene, Großchance von Füllkrug nach einem Konter, ging zurück auf einen wirklich haarsträubenden Ballverlust von Bentaleb. Also unbedrängt. Bei der Ballannahme springt ihm der Ball 4 Meter weg. Und Bittencourt hat den Fuß dazwischen. Also wirklich, das sah wirklich aus wie ich, ja. wenn du mir den Ball zuspielst im Mittelfeld. So.
Ja, aber auch die Schalker Umschaltmomente, ne, die ja vor allem in der zweiten Halbzeit ja auch da waren, wo sie wirklich Möglichkeiten gehabt hätten, gefährlich uns anzulaufen. Das waren Pässe wirklich in den Rücken teilweise, ne, also zu weit, die falsche Entscheidung, die falsche Seite. Alter, dachte ich wirklich, ey, wer hat denn hier Corona eigentlich? Weil das sah wirklich, ich muss echt sagen, das sah wirklich, wirklich schlimm aus.
Ja, wie gesagt, also, ja, aber damit, und das finde ich ja dann in der Tat jetzt doch auch sehr spannend, jetzt mal abgesehen davon, dass Schalke wirklich in den ersten beiden Spielen absolut blutleer wirkte. Die Liga an sich ist momentan echt durcheinander gewürfelt, ne?
Ja, du hast es ja. Dein Aufstiegstipp Nummer 1 ist Tabellenführer.
Du meinst Abstiegstipp, nicht Aufstieg.
Entschuldige, ja, dein Abstiegstipp. Ja, ist der die genau. Einzige Pointe, die ich heute vorbereitet hatte, schön in Sand gesetzt.
Ja. Aber wir wissen, was du meinst, Thomas.
Ja, wann kommt Leminar eigentlich?
Ja, genau.
Okay, das war die zweite. Okay, vergiss. Nein, aber Augsburg, ey, das habe ich gesehen, das Spiel gegen Dortmund. Ist beeindruckend.
Ja.
Wirklich beeindruckend.
Ja, einer der besten momentan. Gregoritsch.
Ja.
Das war wirklich, ich habe übrigens, gut. Ja. Wo wir gerade über gescheiterte Transfers sprechen, Leminar, Bentaleb, Gregoritsch. Ich habe gesehen, beim ZDF habe ich es kurz gesehen, in irgendeinem Schnittbild nach dem Spiel Schalke-Werder, dass Herr Kohfeldt sich sehr angeregt mit gerade erwähntem Bentaleb unterhielt. Mach daraus, was du willst.
Oh, ja, wollen wir mal hoffen, dass die Panini-Bilder aus der letzten Saison tauschen oder so.
Nee, hier Bentaleb, ich hab dich 10-mal doppelt.
Ja, genau. In Sachen Bentaleb würde ich mich doch für eine sehr enge Kontaktbeschränkung aussprechen.
Ja.
Und zwar bundesweit, mein Freund, bundesweit. Nein, lass uns über die positiven Ausreißer mal sprechen. Ein Bomb hat gefühlt sein 100. Bundesligaspiel gemacht. Ey, der war ja wirklich, ich fand ihn mega abgeklärt. Kohfeldt meinte danach ja auch, und das war früher das, was der Trainer immer zu mir sagte. Kuli, spiel, was du kannst. Spiel, was du kannst. Und genau das hat ein Bomb gemacht, ja. Also, grundsolide, gute Zweikampfführung.
Ja, ich muss aber auch sagen. Ja. Ja, entschuldige. Ich wollte nicht dazwischen gehen, sorry.
Nee, du kannst ahnen, was kommt. Jetzt noch zwei Sätze Lobhudelei. Ich kürze es ab. Ich fand ihn richtig stark. Jetzt du.
Ja, ich wollte in der Tat in den Chor mit einstimmen, denn mir hat vor allem gefallen eine sehr positive und immer faire, aber eine Aggressivität und eine Mentalität, wie ich sie mir halt ganz gerne wirklich auch in den letzten Monaten schon von einem Großteil der Mannschaft gewünscht hätte, ne? Wirklich immer griffig, immer bissig in den Zweikämpfen, du hast richtig gesehen, der will genau das umsetzen, was der Trainer ihm gesagt hat. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe und Sky ihn so ein bisschen nach rechts einsortierte, ich hätte sogar fast damit gerechnet, dass das so eine umgemodelte Doppelsechs wird und sie einen Bomben auf der Sechs spielen lassen und er immer so situativ Unterstützung von Davy oder von Maxi kriegt. Aber er hat ja wirklich rechts gespielt, ne?
Vor Theo. Ich wollte gerade sagen, so halb rechts fand ich jetzt, lag Sky jetzt nicht so falsch.
Ja, genau. Und
das sah, sah ja wirklich nach einer klassischen Raute aus.
Ja.
Mit Maxi auf der 6, was im Gegensatz zum Hertha-Spiel ja gut funktioniert hat.
Ja.
Und Leo als wirklich als klassischer Zehner. Mhm. Ne, Leo für den schwachen Osako gekommen. Ja, kann man, finde ich, schwer vergleichen. Ja. Weil es halt ein ganz anderes Spiel war.
Ja.
Aber auf jeden Fall für diese Konstellation, für dieses Setting auswärts auf Schalke, Leo der richtige Mann.
Ja, und ja, Mbom wirklich bombenstarke Leistung.
Ja.
Also ich fand ihn hier und da noch, es wirkt, also er hat halt, oder diese Unerfahrenheit hat er wirklich großartig kompensiert über einfach Fleiß.
Ja.
Ne, hat ja also gerade so Antizipation, hast du gesehen, da muss er hier und da muss er noch viel übers Laufen auffangen, aber er hat halt die Fitness und er hat halt das Tempo und er hat die Aggressivität, um genau das zu können. Also ich fand ihn wirklich beeindruckend gut auf der Position und das ist natürlich eine dankbare Rolle. Erstens ein verunsicherter Gegner und zweitens hast du halt dann mit Theo auch einen hinter dir, der dir weitgehend den Rücken frei hält auf der Seite, ne?
Ja, allerdings muss man halt abwarten, ne, wie das ist. Gegen andere Gegner, die anders spielen, die auch im Mittelfeld ein anderes System spielen.
Ja.
Da müssen wir auch aufpassen, dass wir da, glaube ich, nicht zu euphorisch werden.
Ja, aber eine gute Leistung. Erstes Bundesligaspiel mit so einer Leistung, das ist doch auf jeden Fall was, wo man ihm unabhängig von allem, was jetzt noch kommt, sagen kann, ey, Glückwunsch.
Ja, ja. Lücke, ja, fand ich auch. Lücke müssen wir nicht drüber reden, nicht nur wegen der Tore, auch wegen der Beteiligung am Spielaufbau, Laufwege, fand ich ihn auch wirklich gut und er ist halt einfach auch ein Mentalitätsspieler, ne? Das muss man wirklich sagen, so, du merkst das einfach, dass er brennt.
So krass. Ne? Das wirklich so krass.
Ja. Und dritter Ausreißer, den ich benennen möchte wieder, war Ludde.
Ja.
Wo ich ja schon, glaube ich, letzte Woche meinte, wir haben einen neuen Linksverteidiger, der ist so wie der alte, aber kann flanken. Was ist denn? Ja. Bitte. Da waren ja ein paar Traumflanken dabei, ja. Wirklich gefährliche Sachen, ja.
Auch, und Standards, ne?
Auch die Ecke vor dem 1:0 holt er ja raus mit einem Vorstoß.
Ja, wobei das ja ein haarsträubender Fährmann-Fehler war, aber ne, den nehmen wir so.
Nehmen wir ja. Letztes Jahr liefen viele Geschichten andersrum. Ne?
Ludde hat jetzt in 2 Spielen 3 Torvorlagen.
Ja.
Und zwar direkte Torvorlagen. Ne? Er hat die Flanke auf Selke gegen Hertha geschlagen. Er hat den Freistoß auf Füllkrug zum 2:0 geschlagen. Er hat die Ecke geschlagen, die Josh in die Mitte gibt, damit Füllkrug das 1:0 macht.
Ja.
Also schon, der ist momentan wirklich in guter Form.
Ja.
Finde ich auch großartig. Aber ich möchte ganz gerne noch einmal kurz auf Lücke zurückkommen.
Mhm.
Weil ich sagen muss, du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, Mentalitätsspieler. Ich habe die Interviews nach dem Spiel gelesen, ich habe die Interviews von ihm nach dem Spiel gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist der Typ momentan nicht zu ersetzen.
Ja.
Ne, also Kohfeldt sagt ja, wir müssen mit ihm ganz behutsam sein, wir müssen ihn aufbauen und wir dürfen nicht vergessen, 10 Monate ausgefallen mit Kreuzbandriss und ich werde ihn jetzt nicht verheizen, sondern ihn behutsam ranführen und so. Aber ganz ehrlich, ey, in der Form, mit dem Einfluss, den er auf das Spiel hatte, ist der für mich momentan einfach nicht wegzudenken. Ne? Und was du gerade gesagt hast, du siehst auf dem Feld, alle richten sich an ihm auf. Ne? Er ist halt wirklich ein Typ, der klassisch genau das macht, was wir am Ende der vergangenen Saison immer eingefordert haben. Breite Brust, wirklich vorangehen, laut sein auf dem Platz, die Leute auch zurechtweisen. Ich meine, der hat ja wirklich auch im Defensiv-Zweikampf bei Standards, bei Ecken, hat er mehrfach im Fünfer, wo es lichterloh brannte, geklärt.
Es gab in der zweiten Halbzeit eine Situation, die war wie ein Spiegel vom ersten Tor, vom Werder-Tor. Ecke Ludde, ne, Sargent lässt sich zurückfallen, Kopfball, Ablage, ne, Lücke steht am Fünfer, haben wir noch vor Augen, ne? Das 1-0 für Werder. Es gab in der zweiten Halbzeit, hatte Schalke fast eine identische Position. Ach so, zur Geschichte gehört noch, dass bei dem Werder-Tor ja so geil Uth das Abseits aufhebt.
Ja.
Und den Arm hebt als Einziger.
Genau. Ey, Abseits!
Zweite Halbzeit, Spiegelsituation. Ecke, Schalke, Kopfballvorlage, weiß ich nicht mehr wer. Da steht auch, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Uth sogar steht auch am Fünfer und kann sich im Prinzip auch so drehen. Dann kommt Pavlenka raus und Lücke ist unser Mann am Pfosten.
Das war Ibisevic.
Richtig, Ibisevic war das. Lücke hebt aber nicht den Arm, sondern bewegt sich rechtzeitig raus und geht auf Ibisevic und Pavlenka auch und das Tor fällt nicht.
Genau, weil Lücke den Fuß noch drin hat. Das meine ich. Es war die Szene, die ich auch vor Augen hatte, als ich gerade sagte. Er hat wirklich auch im Defensiv-Zweikampf echt viel geleistet.
Ja, also nicht nur ein Klassenunterschied offensiv zu den Schalke-Spielern, sondern auch bei dieser Verteidigungssituation, das war ja eine Kopie.
Ja, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch Ibisevic einmal wirklich, also sowas von frei, 6 Meter vorm Tor zum Kopfball, den er ganz knapp daneben drückt.
Ja.
Auch eine Riesenchance. Und Boujalep hatte ja auch noch eine Riesenchance, wo er den Ball links am Tor vorbeischießt. Aber das meine ich halt, weißt du, das ist dann auch, wie sagt man so schön, die fleißigen gewinnen. Nee, ich kenne das Sprichwort nicht mehr.
Kannst ja mal googeln. Interessant fand ich auch, dass du sagtest ja gerade, Lücke halt jemand ist, an dem sich alle aufrichten, die anderen mitzieht. So einen hätte Schalke, glaube ich, gerne gehabt.
Ja.
Ne? Da war ja wirklich Ruhe auf dem Platz. Und dann kam der alte Ibisevic, der seit 3 Wochen da ist. Und er war derjenige, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der kurz vor Anpfiff zweiter Halbzeit nochmal zu allen ging und die motiviert hat. Und die 10 anderen Schalker standen da wirklich wie so Jungs, die von ihrer Mutter ausgeschimpft werden. Und also das ist ja auch schon ein Zeichen, ne, dass Neuzugang, der jetzt nicht gerade ein Hoffnungsträger ist aufgrund seines Alters, so, ne, dass der dann dafür zuständig ist, auf dem Platz die Jungs nochmal zu motivieren. Also,
sagt ganz viel aus, ne? Das ZDF sagte in dem Nachbericht auch nochmal, das war mir auch so gar nicht bewusst, die hatten in der Startelf 4 Spieler, die noch im Winter bei Schalke persona non grata waren.
Richtig.
Die haben sie alle ausgebotet. Bentaleb, Uth, ne? Also sagt halt dann auch ganz viel aus, wenn diese Spieler dann in der Startformation stehen, natürlich aus der Not geboren, aber schon krass. Und wenn man sich mal anguckt, auch als Uth das den Ehrentreffer in der Nachspielzeit macht.
Ja.
Dreht sich ab, als sei es ihm scheißegal.
Ja.
Dreht sich weg.
Stimmt. Ja. Stimmt. Aber du musst halt auch sehen bei Schalke, ne? Also wenn wir uns bei uns über unsere Transferpolitik echauffieren, dann guck dir mal Schalke an. Ja? Wie gesagt, in der Rückrunde schon eine absolute Trümmertruppe. Ne? So. Und dann gibst du im Prinzip, hat Schalke die beiden einzigen Mentalitätsspieler, die sie hatten, haben sie abgegeben, ja. Caligiuri ist jetzt Leader in Augsburg, Tabellenführer, Torschütze gegen Dortmund. Ja. Und der andere, McKennie, wechselt zu Juve, ist da Stammspieler. Bei Juve. So. Und dafür, ich weiß nicht, wen haben sie dafür geholt? Bentaleb aus der Rente? Also, das ist natürlich auch wirklich, da muss man sich dann auch nicht wundern, dass da auch Charakter verloren geht. Und das muss man, denke ich, auch erkennen eigentlich.
Als aus der Not geboren, ne?
Als Vereinsführung, ja, aber das Da ist schon eine Menge hausgemacht. Also
muss man sagen. Ja, das auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Noch einmal kurzer Blick auf Milos, der ja nun gespielt hat, so wie wir es gedacht haben, aber eben nicht für Friedel, der ja gegen Hertha eher überschaubare Leistung gebracht hat, sondern für den Captain. Wie fandest du ihn?
Ich fand ihn gut, ich fand ihn grundsolide.
Hat nahtlos angeknüpft, ne, an das, was wir auch am Ende der vergangenen Saison schon über ihn gesagt haben.
Und tut mir leid, für mich ist er da auf der halbrechten Position, muss er eigentlich gesetzt sein, wenn Toprak nicht so lange Toprak ausfällt. Ich finde, und bei Toprak weiß man ja auch noch nicht, ne, der ist dann vielleicht wieder da, dann braucht er auch wieder eine Woche und so. Und ne, aber ich finde, Veljko ist da tausendmal besser als jedes Experiment mit zwei Linksfüßen.
Ja. Bin ich vollkommen bei dir. Ich fand ihn auch wieder grundsolide und mittlerweile ist es bei mir bei ihm auch wirklich so, dass ich mir einfach, ich mache mir da keine Sorgen mehr. Mhm. So, also es ist nie so, dass ich irgendwie denke, Milos kommt, sondern ganz im Gegenteil. Ich fand ihn wieder grundsolide, hat mir grundsätzlich ein gutes Gefühl gegeben und ich finde ihn ja auch in der Organisation ganz gut. Ja. So, ne, wenn man da mal darauf achtet, bei den Ecken sortiert er seine Leute noch gut hin zu den Gegenspielern und ist auch lautstark und so. Das grundsätzlich gefällt mir, das fand ich in Ordnung.
Ja. Ja, wie gesagt, bei der Leistung kein Wunder, dass wir punktgleich mit den Bayern sind.
Ja. Hast du. Genau, ja. Hast du. Ja, ich auch so. Wie gesagt, es ist nur das Torverhältnis. Aber sag mal, hast du im Nachgange noch so ein bisschen Kohfeldt-Interviews gesehen? Hast du dir ein Bild machen können, wie er das alles so einsortiert?
Ich habe jetzt nicht große Medienschau gemacht, aber das eine oder andere gesehen. Ich fand ihn relativ geerdet. Mhm. Ich fand ihn auch sehr, ja, betont bodenständig mit Bezug auf das Hertha-Spiel. Ja, also er sagte ja auch, Winning Ugly, das ist ja, war ja auch so im Prinzip seine Kernaussage in mehreren Interviews. Und dass es für ihn aber auch okay ist, ja, dass man das jetzt so machen muss und dass man nicht so spielerisch, ne, dass man da natürlich noch Defizite hat, bla bla bla. Mhm. Aber ich glaube, von diesem Selbstbewusstseins-Highfly vor Hertha, geile Vorbereitung, ich, ne, so entspannt war ich noch nie. Ja. Und nach der harten Landung und auch nach dem Fanfeedback und nach der Kritik und dass er plötzlich dann doch in Frage stand nach Hertha. Mhm. Ich glaube, das hat ihn, war doch noch mal so ein kleiner Reality-Check, der vielleicht ganz gut war. So ein Pushing-Effekt.
Ja, war auch mein Eindruck. Also, dass er jetzt wirklich ganz bewusst eher immer so eine sehr defensive Haltung einnimmt, wenn es darum geht, einzuschätzen und welche Schlüsse zieht man und so. Aber an einem Punkt ist er ja mal wieder wirklich aus sich rausgegangen für seine Verhältnisse. Er ist wirklich ein richtiger Josh Sargent-Fanboy, ne? Mhm. Er sagt ja wirklich, der habe wieder überragend gespielt im Pressing und in der Einbindung seiner Mitspieler in der Bewegung nach vorne. Und ja, also den findet er offensichtlich richtig stark. Und er hat auch wieder zwei Riesenchancen gehabt, ne?
Ja, und ich sage dir, wenn er eine genutzt hätte davon, dann würden wir das jetzt auch sagen.
Ja.
Ne? Denn er belohnt sich, hat sich leider nicht belohnt. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Ja. Gerade dann zum vierten dieser Kopfball.
Ja, genau.
Der wirklich, also der drin sein muss, egal wie, ob es 3-0 steht oder, ne?
Ja, wenn Fährmann halt grunzend auf dich zugestürmt kommt, dann überlegst du dir halt zweimal, ob du mit dem Kopf voll durchziehst.
Ja, aber es war auch nicht so leicht, Fährmann zu treffen.
Ja. Ja, das ist wohl wahr, ja.
Nein, aber, also ich glaube auch, wenn er sich da belohnt hätte und wenn er das Ding gemacht hätte, würden wir das auch genauso unterschreiben.
Ja, und er hat ja noch die eine Riesenchance in Minute 10 oder so gehabt, ne, wo Leo den Ball quer in die Mitte legt und er ihn nicht richtig trifft beim Abschluss.
Ja, ja.
Und er hat ja das Tor von Lücke, das 1-0 vorbereitet. Und das hat er wirklich gut gemacht, weil er hat ihn gesehen, ne?
Ja. Ja. Fand ich auch. Du, ich muss ja mal eben kurz mit dem Hund raus und Blumen gießen.
Ja, du, sag nichts weiter. Ich mach mal Musik an. Eine Sache habe ich aber noch. Was sagst denn du eigentlich zu dieser komischen Spuckgeschichte mit Kabak?
Ja, ist irgendwie, also was mich dabei am meisten überrascht hat, ist gar nicht, dass er das gemacht hat. Er war ja schon von der ersten Minute an recht aggro, fand ich. Was mich gewundert hat, ist, dass das erst so spät gesehen wurde. Weißt du, ich denke, jeder Millimeter Rasen ist da videoüberwacht. Wann kam denn das raus? Er ist doch erst nach dem Spiel, oder?
Nee, auf Sky kam es relativ schnell, aber dann auch wirklich erst, weiß ich nicht, 2-3 Minuten nach dem Foul, dass dann der Kommentator gefühlt irgendwie nochmal meinte, hier übrigens gucken Sie mal Kabak und so. Ah, okay. Und dann aber auch wirklich der Klassiker mit Bildschirmlupe und in Superzeitlupe.
Ja. Die Rotze fliegt. die Aerosole.
Und man hat auch gesehen, ne, also Kohfeldt musste nach dem Spiel, haben sie ihm das nach dem Spiel gezeigt, er hatte das auf dem Spielfeld gar nicht mitbekommen, ja. Der musste richtig an sich halten.
Man ist, ja, junger Spieler, das darf nicht passieren, das ist für mich eine ganz klare rote Karte und so.
Das ist schon dreckig, ey.
Ja, wobei sowohl Kabak als auch Wagner ja nach dem Spiel, das war niemals Absicht, würde der nie machen und nee. So. Genau.
Nee. Also wie gesagt, es gibt Winning Ugly, es gibt auch Losing Ugly.
Ja, genau. Ja, das ist sehr schön. Das lasse ich mir tätowieren.
Und ich glaube, es wird gerade beraten, ne, wie lange sie ihn sperren.
Genau, soll untersucht werden. Wahrscheinlich, wenn diese Folge veröffentlicht wird, steht es wahrscheinlich schon fest. Aber nichtsdestotrotz, da gab es schon ganz andere Szenen im Profifußball, die dann auch nachträglich noch Sperren nach sich gezogen haben.
Wenn in solchen Zeiten noch die besondere Schwere der Schuld genau. dazu kommt.
Ich kann mich nur an einen gewissen Junior Baiano erinnern. Weißt du das noch?
Weiß ich noch?
10 Spiele Sperre, nachdem er Niko Kovac die Faust in den Nacken geschlagen hat.
Das habe ich aber selbst ich sofort gesehen.
Genau. Das war nicht zu übersehen. Da brauchte man auch die Super Slow-Mo der Torlinienkamera nicht, sondern das war auch mit der normal auflösenden Seitenkamera, die am Spielfeldrand steht, auch
zu sehen. Sehr gespannt, was David Wagner in der Situation gesagt hätte, wenn Baiano sein Spieler gewesen wäre. Genau. Würde ganz unglücklich die Kellertreppe runtergefallen.
Ja, genau. Ja, da kann er doch nichts für, wenn Niko Kovac seinen Nacken ihm in die Faust rammt. Du sag mal, jetzt aber nochmal einen Blick auf das, was das Spiel und das Ergebnis jetzt mit unserer Truppe macht. Ich hätte ja gesagt, okay, erster Schritt, wunderbar. Mal gucken, was das der Mannschaft jetzt bringt, wenn da nicht die Erfahrungen aus der letzten Saison wären. Ich verweise nur auf beispielsweise kleiner Befreiungsschlag im Pokal gegen Dortmund. Man schlägt die und dann denken alle, okay, jetzt geht's bergauf. Dann kommt Union Berlin und peng, verlieren wir zu Hause 2-0. Droht uns das gegen Bielefeld auch? Was meinst du?
Ich glaube, dass wir gegen Bielefeld da mental auf der Höhe sind nach der Klatsche gegen Hertha und der Erfahrung von Schalke. Ja, dass die Mannschaft also geschnallt hat und auch Kohfeldt geschnallt hat, das haben wir ja vorhin drüber gesprochen, haben wir so den Interviews ja entnommen, dass sie sich bewusst sind, dass sie nicht brasilianisch starten können gegen Arminia Bielefeld, die übrigens auch jetzt Winning Ugly 1-0 ihren ersten Saisonsieg eingefahren haben. Gegen
4 Punkte ungeschlagen.
Richtig. Und wenn wir so überheblich daran gehen wie gegen Hertha, dann glaube ich, packen die uns an den Eiern. Weil genau darauf haben die sich vorbereitet, vor dieser Bundesliga-Saison, genau solche Spiele zu gewinnen, ne, als kleiner, kämpfender Außenseiter gegen Mannschaften, die denken, sie könnten spielerisch da die vorführen. Ja, ich glaube, das wird uns nicht passieren. Ich glaube, zumindest jetzt wird es diesen Rückfall noch nicht geben. Ich glaube, dass wir also zumindest punkten werden gegen Bielefeld. Oh Gott, wie klingt das denn? Nein, also ich gehe schon davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden.
Ja, pass auf. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir vor dem Schalke-Spiel relativ zeitnah nach dem Hertha-Spiel aufgenommen und dann im Laufe der Woche sind ja ein paar neue Erkenntnisse dazugekommen, die dann in unsere Prognose für das Spiel gegen Schalke gar nicht mehr Einfluss gefunden haben in unsere kleinen Rubriken. Was hältst du davon, wenn wir es wirklich so machen, dass wir jetzt dann Ende dieser Woche kurz vorm Spiel nochmal eine kürzere Folge machen und uns jetzt mit Prognosen für das Bielefeld-Spiel noch zurückhalten?
Finde ich eine super Idee. Finde ich gut.
Machen wir so, ne?
Ja. Ja, 3 Punkte, erster Saisonsieg, schöne Woche, wir hören uns Freitag, oder wie?
Ja, das, ich hätte es jetzt noch ein bisschen schöner verpackt mit einem Schleifchen drum und so, aber ganz grundsätzlich an euch da draußen. Wir ziehen hier einen Strich. Das war die Analyse für das Spiel gegen Schalke. Endlich haben wir 3 Punkte auf dem Konto. Den Blick auf Bielefeld, den verkneifen wir uns jetzt und machen den Ende der Woche in einer separaten, kürzeren Folge nochmal, einfach um dann auch die Entwicklung in der Woche noch mit einfließen zu lassen. Bis zu diesem Punkt durchatmen, mit einem ungewohnt guten Gefühl in die Woche starten. Haltet durch, wir hören uns Ende der Woche wieder und dann drücken wir die Daumen für das Bielefeld-Spiel am kommenden Wochenende. Bis dahin, Thomas, ich liebe dich.
Hast du das jetzt geil verpackt.
Ja, oder?
Aber Netto bleibt bis Freitag, mein Freund.
Ja, es gibt halt die Lieblosen, ne? Und dann gibt es die, die das mit Liebe machen.
Ich liebe dich auch.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann, schöne Woche.